Herzlich willkommen zu Jetzt erfolgreich, das Magazin für mehr Erfolg, Freude und Lebensglück von Stefan Landsiedel.
Erfolg braucht regelmäßiges Training.
Mach mit bei unserem Projekt Jetzt erfolgreich. Als Abonnent kannst du auf www.jetzt-erfolgreich.com ein Profil anlegen und zu einem Teil einer wachsenden Erfolgsgemeinschaft werden. Dort kannst du Kontakt zu anderen Teilnehmern aufnehmen und dich regelmäßig mit dem Thema Erfolg und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Viele gratis Audiofiles warten dort auf dich.
Vieles ist möglich. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich möchte das zweite Jahr unseres Magazins mit einigen ermutigenden und inspirierenden Gedanken und Geschichten gebührend abrunden. Jetzt erfolgreich möchte Mut machen, Hoffnung geben, zum Träumen anregen und viele einfache und praktische Tipps für das tägliche Leben liefern. Kurz und prägnant präsentieren wir dir Zusammenfassungen von Klassikern der Erfolgsliteratur, stellen Trainer und Autoren vor und schreiben über neue Themen und Geschichten. Besonders zwei biografische Geschichten in dieser Ausgabe können dir zeigen, was alles möglich ist auf diesem Planeten. Ein Pastor hatte keine Kirche für seine kleine Gemeinde. Da beschloss er, Gottesdienste in einem Autokino zu halten. So beginnt die Erfolgsgeschichte von Robert Schuller, der einige Jahre später mit dem Bau einer Kathedrale aus Glas in die Geschichte als gefeierter Möglichkeitsdenker eingegangen ist. Einige Jahrhunderte zuvor hat ein anderer Mann auf seine Träume vertraut und war bereit, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Kolumbus. Was können wir von Robert Schuller und dem großen Entdecker Christoph Kolumbus für die Erreichung unserer eigenen Träume lernen? Offenbar hat nicht nur mich die Geschichte von Mahatma Gandhis gewaltlosem Widerstand gegen die britische Besatzungsmacht gefesselt und fasziniert. Marshall B. Rosenberg, ein internationaler Konfliktmediator, wurde durch Gandhi inspiriert, die gewaltfreie Kommunikation zu entwickeln. Diesen Ansatz stelle ich in dieser Ausgabe ausführlich vor. In einem Gastbeitrag berichtet der Top-Speaker Günther Pannhölzl über die Säulen des Unternehmenserfolgs: Team, Firma und Kunden. Er gibt Tipps für Optimierungen in diesen Bereichen und Ausblicke, was alles zu tun ist, um ein Unternehmen auf Erfolgskurs zu führen. Schließlich habe ich auch wieder einen Beitrag zum Thema Finanzen verfasst. Diesmal beschäftigen wir uns mit dem Klassiker Der reichste Mann von Babylon und tauchen ab in längst vergangene Zeiten, um dort einige Prinzipien zu lernen, die auch heute noch Gültigkeit beim Vermögensaufbau haben. Viel Vergnügen mit dieser neuen Hörausgabe von Jetzt erfolgreich, dein Stefan Landsiedel.
Die Kraft der Liebe.
Ein College-Professor ließ seine Soziologiestudenten in die Slums von Baltimore gehen, um dort Fallgeschichten über 200 Jugendliche zu sammeln. In jedem Fall schrieben die Studenten, er hat keine Chance. 25 Jahre später stieß ein anderer Soziologieprofessor auf die frühere Studie. Er ließ seine Studenten das Projekt nachvollziehen, um zu sehen, was mit den Jungen passiert war. Mit Ausnahme von 20 Jungen, die weggezogen oder gestorben waren, erfuhren die Studenten, dass 176 der verbliebenen 180 einen mehr als ungewöhnlichen Erfolg als Anwälte, Doktoren oder Geschäftsleute erlangt hatten. Der Professor war überrascht und verfolgte die Angelegenheit weiter. Er fragte jeden Einzelnen: Wie erklären Sie sich Ihren Erfolg? Jeder von ihnen antwortete: Es gab eine Lehrerin. Die Lehrerin war noch am Leben, also machte er sie ausfindig und fragte die alte, aber immer noch aufgeweckte Dame, welche magische Formel sie benutzt habe, um diese Jungen aus den Slums herauszureißen, hinein in erfolgreiche Leistungen. Die Augen der Lehrerin funkelten und auf ihren Lippen erschien ein leises Lächeln. Es ist wirklich ganz einfach, sagte sie. Ich liebte diese Jungs. Eine Geschichte nach Eric Butterworth. Die nachfolgende Geschichte ist weltberühmt. Sie stammt aus dem Buch Anleitung zum Unglücklichsein von Paul Watzlawick. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. So beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts getan, der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gebe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einen Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen, bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet. Der Nachbar öffnet, doch bevor er guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an, behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel. Den meisten ist längst klar, dass dieser Mann sich so in seine eigenen Gedanken verrannt hat, dass er gar nicht mehr in der Lage ist, wirklich objektiv zu prüfen, was wirklich gerade um ihn herum vorgeht. Durch die intensive Beschäftigung mit seiner Innerwelt und der Konstruktion einer eigenen Wirklichkeit hat er den Bezug zur Welt da draußen und in diesem Fall zu seinem Nachbarn verloren. Dieser wird ganz schön überrascht und sicherlich wenig erfreut sein. Wahrlich, dies ist eine gute Strategie, um sich selbst K.O. zu schlagen. Wir sehen, wie entscheidend es ist, wie wir mit uns selbst innerlich kommunizieren. Hier können wir uns lahmlegen oder beflügeln. Nutze die Quintessenz aus dieser Geschichte positiv. Entwickle einen konstruktiven inneren Dialog, der dich selbst unterstützt. Spreche dir in schwierigen Situationen Mut zu. Baue dich selbst auf. Unterstelle anderen zumindest so lange das Beste, bis sie dir das Gegenteil bewiesen haben. Du wirst erstaunt sein, was passiert. Erwarte entschlossen von anderen nur das Beste und es wird dir passieren. Das Gesetz der Resonanz wirkt in die eine oder in die andere Richtung. Nutze es für dich. Wenn Licht in der Seele ist, ist Schönheit im Menschen. Wenn Schönheit im Menschen ist, ist Harmonie im Haus. Wenn Harmonie im Haus ist, ist Ordnung in der Nation. Wenn Ordnung in der Nation ist, ist Frieden in der Welt. Ein chinesisches Sprichwort.
Gewalt in der Sprache.
Interessiert es dich, wie du dich ausdrücken kannst, ohne bei deinem Gegenüber Abwehr zu erzeugen? Wie du in Konflikten beide Positionen einbeziehen und einen Konsens erzielen kannst? Wenn wir von Gewalt in unserer Sprache hören, denken wir vielleicht am ehesten an Menschen, die sich rüpelhaft ausdrücken, wie randalierende Sportfans oder wütende Demonstranten. Vielleicht assoziieren wir damit auch Krisengebiete und Konflikte in unserer Welt. Nur ganz selten kommen wir auf die Idee, unsere eigene Ausdrucksweise zu überprüfen. Dr. Marshall B. Rosenberg war von Kindesbeinen an mit Gewalt konfrontiert. Das führte dazu, dass er sich intensiv damit auseinandergesetzt hat, wie Gewaltbereitschaft im Menschen entsteht. In seinen Studien stellte er fest, dass Sprache einen wesentlichen Beitrag dazu leistet. Rosenberg hat ein Sprachmodell entwickelt, so zu kommunizieren, dass man wirklich sagt, was man denkt, ohne den anderen anzugreifen. Seine Methode ist sehr einfach. Sie besteht aus einer Abfolge von 4 Schritten: Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte. Leider ist es nicht so einfach, das in die Praxis umzusetzen. Es ist ungewohnt und fast ein wenig so, als würde man eine Fremdsprache lernen. Dass es sich lohnt, kann man täglich erleben. Ob Kinder, Eltern, Lehrer, Partner, Freunde oder in der Arbeitswelt, das Wissen, wie man gewaltfrei kommunizieren kann, hilft einem in allen Lebensbereichen.
Was ist gewaltfreie Kommunikation, GFK?
GFK ist eine Art des Umgangs miteinander. Sie erleichtert den Kommunikationsfluss, der im Austausch von Informationen und im friedlichen Lösen von Konflikten notwendig ist. Der Fokus liegt dabei auf Bedürfnissen, die alle Menschen gemeinsam haben. GFK regt uns zu einem Sprachgebrauch an, der Wohlwollen verstärkt. Ablehnung und Abwertung wird dadurch vermieden. Die gewaltfreie Kommunikation zeigt auf, wie du Gedankenmuster erkennst und auflöst, die zu Ärger, Depression oder sogar Gewalt führen. Wie du potenzielle Konflikte in friedliche Gespräche umwandelst. Wie du offen deine Meinung sagst, ohne Abwehr oder Feindseligkeit zu erwecken. Wie du klare Bitten aussprichst, anstatt Forderungen zu stellen. Wie du mehr Tiefe und Achtsamkeit in Beziehungen entwickelst und über Empathie motivierst, statt über Angst, Schuldgefühle oder Scham Druck auszuüben.
Wenn man erst einmal aufgehört hat, danach zu suchen, wer Recht oder Unrecht hat, wer schuldig ist oder unschuldig, sondern sich darauf konzentriert, wie man sich selbst oder wie andere sich fühlen und was die jeweiligen Beteiligten brauchen, findet man sehr schnell einen Konsens. Ulla Raff. Praxisfall von Rosenberg.
Ich habe mal mit einem Ehepaar gearbeitet, die Schwierigkeiten hatten, ihre Bedürfnisse klar auszudrücken. Sie sagte, mein Bedürfnis nach Liebe wird nicht erfüllt. Und er antwortete, ich liebe dich. Sie wollte etwas erwidern, aber ich sagte, halt, halt. Hör nicht auf, nachdem du dein Bedürfnis genannt hast, sondern füge hinzu, was du von ihm möchtest, damit dieses Bedürfnis erfüllt wird. Sie sagte, du weißt es doch. Er antwortete, offensichtlich weiß ich es nicht. Sie sagte, aber es ist so schwer, es in Worte zu fassen. Und er meinte, wenn du es schon nicht in Worte fassen kannst, kannst du dann sehen, wie schwer es für mich ist, es zu tun? Da wurde ihr klar, dass sie möchte, dass er errät, was sie braucht, bevor sie es selber weiß.
Bewusstsein der Bedürfnisse.
Leider haben wir nur ein sehr geringes Bewusstsein darüber, was unsere Bedürfnisse wirklich sind. Doch erst, wenn wir dieses Bewusstsein entwickelt haben, können wir mit Hilfe des Vier-Schritte-Modells unsere Bedürfnisse dem anderen klar mitteilen oder ihm helfen, seine eigenen Bedürfnisse zu hinterfragen. Doch Vorsicht! Nur allzu schnell sind wir wieder bei Verurteilungen und Vorwürfen, die nicht förderlich für die Kommunikation sind. Viele Scheidungsanwälte müssen ihr Geschäft aufgeben, wenn in Ehen die gewaltfreie Kommunikation praktiziert wird. Sobald die Bedürfnisse auf beiden Seiten klar sind, können Konflikte in der Regel sehr schnell gelöst werden.
Komponenten der GFK.
Die Sprache der gewaltfreien Kommunikation besteht aus 4 Komponenten. Beobachtung. Trenne Beobachtung und Bewertung. Interpretiere nicht. Beschreibe anschaulich, was du in einer bestimmten Situation mit deinen Sinnen wahrgenommen hast. Gefühle. Wie fühlst du dich, wenn du die Begebenheit erzählst? Bist du traurig? Bedürfnisse. Welche Bedürfnisse stehen hinter den Gefühlen? Bitten. Was wünschst du dir von deinem Gegenüber? Äußere deine Bitte klar und konkret. Sage, was du willst und nicht das, was du nicht willst.
GFK, das Vier-Schritte-Modell. Selbsteinfühlung.
Klar ausdrücken, wie es mir geht ohne Kritik, Vorwurf oder Forderung. Erstens, die Situation, der Auslöser, die Beobachtung. Wenn ich sehe, höre, erlebe, hier ist es wichtig, nicht zu bewerten oder zu interpretieren. Zweitens, das Gefühl. Dann fühle ich mich. Hier ist es wichtig, zwischen Gefühl und Gedanken zu unterscheiden. Drittens, Bedürfnis. Weil ich brauche. Weil ich das Bedürfnis nach habe. Unterscheide hier zwischen Wunsch und Bedürfnis. Viertens, Bitte. Deshalb bitte ich dich oder deshalb hätte ich gerne das. Hier ist es wichtig, zwischen Bitte und Forderung zu unterscheiden. Der andere Weg, die Einfühlung in den anderen. Hier geht es darum, einfühlsam wahrzunehmen, wie es meinem Gegenüber geht, ohne Kritik, Vorwurf oder Forderung zu hören. Erstens, die Situation, der Auslöser, die Beobachtung. Wenn du siehst, hörst, wahrnimmst, auch hier keine Bewertung oder Interpretation. Zweitens, Gefühl. Fühlst du dich dann? Bist du dann? Wie könnte mein Gesprächspartner sich fühlen? Drittens, das Bedürfnis. Weil du brauchst oder weil du das Bedürfnis nach hast? Was könnte das unerfüllte Bedürfnis des Gegenübers sein? Viertens, die Bitte. Und möchtest du gerne das? Hättest du jetzt gerne das? Hierbei gilt es, positive, konkret machbare Bitten herauszufinden.
Die Sprache der Giraffen.
Um seine Idee zu illustrieren, verwendet Marshall B. Rosenberg gerne das Bild der Giraffen- und Wolfssprache. Im Seminar hat er Handpuppen dabei, die er jeweils hochhält, wenn eine der beiden Sprachen gerade dran ist.
Die Sprache der Wölfe.
Die Wolfssprache ist uns allen sehr vertraut. Sie taucht auf bei Kritik, Vorwürfen, Forderungen und Anweisungen, aber auch bei Komplimenten und Lob. Letztere sind oft genauso gewalttätig wie Kritik, denn in jedem dieser Fälle erfolgt eine Beurteilung durch jemand anderes. Das Gerechtigkeitssystem der Wölfe basiert auf Strafe und Belohnung und damit letztendlich auf Gewalt.
Die Sprache der Giraffen.
Wenn anschaulich und konkret erzählt wird und dabei Gefühle, Bedürfnisse und Bitten ausgedrückt werden, begegnet uns die Giraffensprache. Sie hilft uns, uns mit unserem eigenen Herzen zu verbinden und auf Herzensebene mit anderen Menschen zu kommunizieren. Giraffen haben das größte Herz aller Landtiere, daher die Bezeichnung. Die Sprache eignet sich hervorragend, um einen lebendigen Kontakt zu anderen herzustellen.
Mit Giraffenohren hören.
Neben der Möglichkeit, sich mit Hilfe der vier Komponenten gut auszudrücken, gibt es noch einen zweiten Teil der GFK, nämlich mit Hilfe der vier Komponenten auch zuzuhören. Wenn du mit Giraffenohren zuhörst, dann hörst du keine Vorwürfe oder Anweisungen, sondern du nimmst wahr, welche Bedürfnisse, Gefühle und Bitten der andere hat, auch wenn diese in Wolfssprache vorgebracht werden. Auf diese Weise stellst du leichter den Kontakt zum anderen her. Wir alle brauchen Teilhabe, Verständnis und Unterstützung. Die Grammatik der Giraffensprache, Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte, erleichtert das. Zeige deine Bedürfnisse, aber fordere nicht. So steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der andere freiwillig etwas für dich tut. Durch das gezielte Einsetzen von Giraffenohren hilfst du deinem Gegenüber dabei, dass er selbst lernt, seine Gefühle und die dahinterstehenden Bedürfnisse wahrzunehmen, sodass er auf dieser Grundlage erfolgreicher handeln kann. In der Giraffensprache gibt es keine Schuldzuweisungen. Das Hören mit Giraffenohren ermöglicht es, Wolfssprache direkt umzuwandeln.
Gewaltlosigkeit ist keine Strategie, die man heute anwendet und morgen wieder fallen lässt. Und sie ist auch nichts, das einen klein oder schwach macht. In der Gewaltlosigkeit geht es darum, negative Einstellungen, die uns beherrschen, in positive Einstellungen umzuwandeln. Arun Gandhi. Elemente der GfK. Von Herzen geben.
Mahatma Gandhi hat Indien mit Hilfe des von ihm entwickelten gewaltlosen Widerstandes befreit. Er meint mit dem Begriff Gewaltfreiheit, dass sich unser einfühlendes Wesen wieder entfaltet, wenn die Gewalt in unseren Herzen nachlässt. Durch die GfK werden wir angeregt, uns ehrlich und klar auszudrücken und gleichzeitig anderen Menschen Respekt und Aufmerksamkeit entgegenzubringen. So gelingt es uns immer besser, den zugrunde liegenden Bedürfnissen auf die Spur zu kommen. Die GfK ermöglicht es uns, unsere alten Muster von Verteidigung und Rückzug oder Angriff umzuwandeln, sodass wir anfangen können, unsere innere Einstellung und die Dynamik unserer Beziehungen in einem neuen Licht zu sehen. Widerstand, Abwehr und so fördert sie Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Einfühlung. Dadurch entsteht auf beiden Seiten der Wunsch, von Herzen zu geben.
Kommunikationsblockaden.
Viele Menschen treffen moralische Urteile über andere. Sie analysieren deren Verhalten und bewerten es dann. Dies ist ein tragischer Ausdruck ihrer eigenen Bedürfnisse und Werte. Wenn wir anderen gegenüber jedoch unsere Bedürfnisse in Form von Urteilen ausdrücken, erzeugen wir bei diesen nur Abwehr und Widerstand. Eine andere Form des Verurteilens ist das Vergleichen. Wenn du dir dein Leben vermiesen möchtest, dann vergleiche dich in Bezug auf Attraktivität mit Topmodels, in Bezug auf Finanzen mit den reichsten Menschen der Welt, in Bezug auf Partnerschaft mit einem Traumpaar von Hollywood. Du wirst immer jemanden finden, der es scheinbar noch besser hat. Diese Art des Denkens blockiert die Einfühlsamkeit mit sich selbst.
Verantwortung für seine Gefühle.
Die GfK schärft unsere Wahrnehmung dafür, dass das, was andere sagen oder tun, ein Auslöser für unsere Gefühle sein mag, aber niemals die Ursache. Entscheidend ist nicht, was jemand anderes sagt, sondern wie wir damit umgehen. Es gibt 4 Reaktionsmöglichkeiten auf negative Äußerungen, die uns betreffen. Erstens, uns selbst die Schuld geben. Zweitens, anderen die Schuld geben. Drittens, unsere eigenen Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen. Viertens, die Gefühle und Bedürfnisse der anderen wahrnehmen. Statt anderen die Schuld für deine Gefühle zu geben, akzeptiere deine Verantwortung, indem du dir deine Bedürfnisse, Wünsche, Erwartungen, Werte und Gedanken bewusst machst und akzeptierst. Wenn du selbst deine Wünsche und Bedürfnisse nicht ernst nimmst, tun es die anderen auch nicht. Lerne, deine Bedürfnisse klar und deutlich zu kommunizieren.
Eine Frau sagte in einem Workshop: Mir ist gerade klar geworden, dass ich mich 36 Jahre lang über meinen Mann geärgert habe, weil er meine Bedürfnisse nicht erfüllt hat. Und jetzt merke ich, dass ich ihm nicht ein einziges Mal klar gesagt habe, was ich brauche.
Marshall B. Rosenberg erzählt dazu in seinem Buch Gewaltfreie Kommunikation eine Geschichte über seine Mutter. Eine ihrer Schwestern hatte eine Blinddarmoperation und bekam danach von einer anderen Schwester eine wunderschöne kleine Geldbörse geschenkt. Meine Mutter war damals 14. Oh, wie gerne hätte sie auch so ein wunderschön besticktes Täschchen gehabt. Aber sie traute sich nicht, den Mund aufzumachen. Was geschah also? Sie täuschte Schmerzen im Bauch vor und blieb standhaft dabei. Ihre Eltern gingen mit ihr zu verschiedenen Ärzten. Keiner konnte eine Diagnose stellen. Und so sprachen sie sich schließlich für eine Art Untersuchungsoperation aus. Meine Mutter ging volles Risiko ein, aber es funktionierte. Sie bekam genau die gleiche kleine Geldbörse geschenkt. Als sie das Objekt der Begierde in den Händen hielt, war sie trotz der Qual durch die Operation begeistert. Da kamen zwei Schwestern herein. Eine steckte ihr ein Thermometer in den Mund. Meine Mutter sagte, um der zweiten Schwester ihr Täschchen zu zeigen, worauf diese antwortete, oh, für mich? Ja, sowas, vielen Dank, und nahm das Täschchen. Meine Mutter wusste nicht, was sie tun sollte, und sie bekam nie heraus, wie sie ihr Anliegen, ich wollte es ihnen gar nicht schenken, bitte geben sie es mir wieder zurück, hätte ausdrücken sollen. In dieser Geschichte wird sehr deutlich auf den Punkt gebracht, wie schmerzlich es sein kann, wenn man nicht zu seinen Bedürfnissen steht.
Was ich in meinem Leben will, ist Einfühlsamkeit. Ein Fluss zwischen mir und anderen, der auf gegenseitigem Geben von Herzen beruht. Marshall B. Rosenberg.
Marshall B. Rosenberg wurde 1934 in Ohio in den USA geboren. Als jüdischer Junge wuchs er in einer sehr gewaltvollen Umgebung auf. Inspiriert wurde sein Konzept der gewaltfreien Kommunikation durch seinen Lehrer Carl Rogers und die Ideen von Mahatma Gandhi. 1961 promovierte er als klinischer Psychologe an der Universität in Wisconsin. Marshall B. Rosenberg ist der Gründer des Centers for Nonviolent Communication und Autor des Bestsellers Gewaltfreie Kommunikation. Als international anerkannter Friedens- und Konfliktmediator vermittelt er seit 40 Jahren erfolgreich in zahlreichen Krisengebieten. 2006 erhielt er den international bekannten Bridge of Peace Award, der Courage und Nonviolence feiert. Er lebt heute in der Schweiz.
Christoph Kolumbus. Ein Abriss der Geschichte.
Denke an Christoph Kolumbus, der sich 1492 mit Schiffen wie Nussschalen auf den Weg machte, um als erster die neue Welt zu entdecken. Als ein Niemand geboren, wurde er Wollweber wie sein Vater. Doch seine Liebe galt dem Meer, und so paukte er als Autodidakt mit verbissenem Ehrgeiz seemännisches und manches andere zeitgenössische Wissen. Er träumte davon, eines Tages neues Land zu entdecken und mit viel Gold und anderen Kostbarkeiten heimzukehren. Schließlich wurde er Kapitän und kämpfte 12 Jahre lang hartnäckig und unbeirrbar darum, eine Westfahrt unternehmen zu dürfen, um den Seeweg nach Indien ausfindig zu machen. Endlich fand er bei einer Audienz am spanischen Königshof ein offenes Ohr für sein Vorhaben. Mit seinem 23 Meter langen Flaggschiff Santa Maria und 100 Mann Besetzung machte er sich auf den langen, gefahrvollen Weg. Nicht selten musste er mit Überredungskunst die meuternde Mannschaft besänftigen. Seine Offiziere forderten ihn schon auf, unverzüglich umzukehren. Da erklärte Kolumbus, er werde sich lieber töten lassen, als erfolglos umzukehren. Mit seiner unerschütterlichen Zuversicht gelang es ihm, Furcht, Misstrauen und Langeweile der Mannschaft zu bekämpfen. Nach scheinbar nie enden wollenden 2 Monaten erreichten sie erstmals Land. Christoph Kolumbus hatte für Spanien das Tor zur seebeherrschenden Weltmacht für die nächsten 150 Jahre ganz weit geöffnet.
Wichtige Erfolgsprinzipien. Ausdauer als Erfolgsvoraussetzung.
Er muss wirklich ein ganz zäher, verbissener und unerhört ausdauernder Mann gewesen sein. Seit seiner Jugend hat er sich auf diese Aufgabe vorbereitet und sich bis zum Kapitän vorgearbeitet. Und dann musste er sich noch einmal mehr als ein Jahrzehnt in Geduld üben.
Nicht aufgeben.
Nachdem Kolumbus am portugiesischen Königshof zurückgewiesen worden war, gab er nicht auf, sondern wandte sich an den spanischen Königshof. Als die Mannschaft meuterte, weigerte er sich aufzugeben. Er hat alles in die Waagschale geworfen, um nicht erfolglos umzukehren. Niemals würde er sich geschlagen geben.
Sein Leben aufs Spiel setzen.
Für seinen großen Traum war er bereit, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Diese Entschlossenheit macht Menschen mutig und gefährlich. Es gibt kein Zurück. Flucht nach vorne ist die Devise. Von diesem Mut können sich die meisten eine Scheibe abschneiden.
Nach seinem Traum handeln.
Kolumbus hatte die Weltkarte des Italieners Paolo Toscanelli aus dem Jahre 1474 im Kopf. Dieser hatte dringend empfohlen, eine Westfahrt zu unternehmen. Das war vielen bekannt, aber es war Kolumbus, der handelte und nicht mehr von dieser Idee abließ. Auch heute gibt es ständig neues Land zu entdecken. Aktuell tun sich im Internet im Bereich Social Media mit Google und Facebook gigantische Chancen auf. Das ist kein Geheimnis, doch nur einige werden wirklich etwas daraus machen. Sie werden sich damit beschäftigen, die neuen Möglichkeiten studieren, abends nicht einschlafen können und über Geschäftsideen nachdenken. Sie werden handeln und alles ausprobieren. Schließlich werden sie als Pioniere in die Geschichte eingehen.
Zielklarheit haben.
Kolumbus wusste, was er wollte. Mit klaren Forderungen ging er in die Verhandlungen mit den Herrschenden. Er wollte die Finanzierung dieser abenteuerlichen Expedition aus der königlichen Kasse, den Titel eines Admirals für sich und seine Nachkommen und die Stellung eines Vizekönigs über alle von ihm bei dieser Fahrt neu entdeckten Länder, dazu 10% von allen zu erwartenden Gewinnen. Seine Ziele waren groß und nicht bescheiden.
Sorge für eine gute Ausbildung.
Kolumbus hat sich nicht blind ins Abenteuer gestürzt. Er hat sich autodidaktisch weitergebildet, viele Jahre lang. Als Schiffsjunge ging er zur See und war auf vielen portugiesischen Schiffen schon weit herumgekommen. Er war sich nicht zu schade, ganz unten anzufangen.
Lerne, andere zu überzeugen.
Kolumbus argumentierte geschickt und verstand es, die Gefühls- und Interessenslage seines Gegenübers anzusprechen. Auch auf die Seeleute konnte er sich gut einstellen und sie überzeugen.
Gefahren und Schwächen. Historische Ereignisse.
1498 entdeckte Vasco da Gama das richtige Indien auf der Afrika-Route und brachte reiche Ernte heim nach Portugal. Die Konkurrenz schläft nicht und man sollte sich nicht zu früh zu sicher sein.
Falsche Gefährten.
Bei Kolumbus dritter Reise hatte er einige Männer mit dabei, die die Ureinwohner grausam abschlachteten. Dies war der Auftakt zur bald folgenden völligen Vernichtung blühender Kulturen wie der Maya, Inka und Azteken.
Starke Abhängigkeit.
Kolumbus hat sich in eine starke Abhängigkeit zu seiner Gönnerin Isabella begeben. Als diese 1504 starb, verlor Kolumbus seine letzten Privilegien.
Pech bei der Goldsuche.
Kolumbus hatte auch einfach Pech, dass er nicht schnell das heiß ersehnte Gold fand. Statt Edelsteinen brachten sie Tabak und Syphilis nach Europa.
Nichts kann dem Willen eines Menschen trotzen, der sogar seine Existenz aufs Spiel setzt, um sein erklärtes Ziel zu erreichen. Benjamin Disraeli. Unternehmenserfolg. Die drei Erfolgssäulen.
Das Team. Was steckt in uns? Wie holen wir es heraus? Und wie erreichen wir die gewinnbringende Verzahnung der Solisten, Mitarbeiterinnen und Führungskräfte zum top eingespielten Orchester? Die Firma. Wo wollen wir in den nächsten 5 Jahren stehen, uns wie am Markt wettbewerbsfit positionieren und wie gelingt es uns, Veränderungen erfolgreich zu bewältigen? Der Kunde. Was macht uns unwiderstehlich anziehend für unseren Kunden und somit zum Magnet in unserer Branche? Jede Erfolgssäule für sich ist ein wesentliches Fundament, das sich an die jeweiligen Marktveränderungen anpassen muss. Unter der Voraussetzung, dass diese 3 Säulen optimal funktionieren und ineinander greifen, sind sie ein unschlagbarer Erfolgsjoker für jedes Unternehmen. Aber genau darin liegt die Herausforderung. Ein ganz wichtiger, nicht zu vernachlässigender Aspekt ist die Sichtweise der verschiedenen Teammitglieder. Ein Team besteht aus Unternehmern, Führungskräften auf der einen Seite und den Mitarbeitern auf der anderen Seite. Diese beiden Teamgruppen haben unterschiedliche Sichtweisen. Deswegen hat sich der Trainer Günther Pannhölzl dazu entschlossen, sein neues Buch »Unsere Firma, unsere Zukunftsoase« nicht nur einmal, sondern 2-mal zu schreiben. Einmal aus der Sicht der Führungskräfte und einmal aus der Sicht der Mitarbeiter, damit die nachhaltigen, praxiserprobten und leicht umsetzbaren Erfolgsrezepte in den jeweiligen Bereichen von allen verstanden und dementsprechend umgesetzt werden.
Wenn ich Trainings in kleineren und großen Firmen durchführe, stelle ich zunehmend fest, dass es genau in diesen 3 Bereichen die größten Mankos und nicht genutzten Potenziale gibt. Die Unternehmen wissen zwar, dass etwas nicht rund läuft, aber nicht, wie sie diese Herausforderungen im Wandel der Zeit erfolgreich bewältigen können. Günther Pannhölzl.
Erstens.
Erfolgssäule Team.
Um erfolgreich am Markt zu sein, spielt die Berufs- und Firmeneinstellung der Mitarbeiter, der Führungskräfte und Unternehmer eine wesentliche Rolle. Sind alle innerlich bereit, an einem Strang zu ziehen, gemeinsam Rückschläge zu akzeptieren und Herausforderungen zu bewältigen? Die Einstellung des Teams spiegelt sich in den wirtschaftlichen Erfolgen wider. Wenn es hier bereits Probleme gibt, endet das bei wirklich stressigen Zeiten in einem nicht mehr aufzuhaltenden Desaster. Aber auch im normalen Alltagsgeschäft führt dies lautlos und schleichend zu einer maßgeblichen Wettbewerbsschwächung mit langfristigen Konsequenzen. In einem Artikel der Süddeutschen Zeitung vom 14.01.2009 macht die innere Kündigung in der deutschen Wirtschaft bis zu 109 Milliarden Euro im Jahr aus. Tipp: Solltest du dich hier wiedererkennen, dann ändere deine Perspektive. Sei als Mitarbeiter, als Führungskraft oder als Unternehmer deinem Beruf und deiner Firma gegenüber positiv eingestellt. Dann stellen sich auch Erfolge ein. Ein weiterer wichtiger Punkt beim optimalen Zusammenarbeiten ist der Bereich Wohlfühlen und Respekt. Dieser beginnt bei der gegenseitigen Anerkennung der Leistungen, die von Mitarbeitern, Führungskräften und Unternehmen erbracht werden. Jeder Einzelne soll das Gefühl haben, dass er auch ein wichtiger Teil des Erfolges ist und nur durch seine Leistung der Teamerfolg dauerhaft gewährleistet werden kann. Tipp: Das Wozu-Erfolgsturbo-Programm ist eine wichtige Investition, um langfristig Wettbewerbsvorteile zu sichern. Wozu steht für Wohlfühlen und Respekt ist gleich Zufriedenheit. Weitere wichtige Faktoren in der Erfolgssäule Team sind Disziplin und Verantwortung, Gefühle und Zusammenhalt, Einsamkeit und Angst, Innovation und Kreativität, Kritik und Krisen, Lob und Belohnung, Fähigkeiten und Aus- und Weiterbildung, Ziele und Planung, Hürden und Lösungen, Besprechungen und Entscheidungen, Informationsfluss und Kommunikation, die alle in dem Buch von Günther Pannhölzl behandelt werden.
Zweite Erfolgssäule, die Firma.
Das maßgeschneiderte Firmenkonzept und die Strategie spielen in dieser Erfolgssäule eine zentrale Rolle. Das Erfolgsgeheimnis eines Firmenkonzeptes sowie der aktuellen und zukünftigen Strategie liegt darin, dass diese von allen Teammitgliedern nach außen gelebt werden müssen. In weiterer Folge bedeutet das, dass jene Firmen den Wettbewerb für sich entscheiden werden, die ein zukunftsorientiertes Firmenkonzept haben und es tagtäglich strategisch umsetzen. Tipp: Wichtig dabei ist, dass Mitarbeiter und auch Führungskräfte innerhalb von 4 bis 6 Wochen folgende Fragen zum bestehenden Firmenkonzept und zur damit verbundenen strategischen Umsetzung beantworten. Wie sehen wir uns? Wie wird die Firma von den Kunden gesehen? Wie beurteilt uns die Konkurrenz? Hierbei muss man stark unterscheiden, ob es sich um ein teamorientiertes, strategisches Firmenkonzept handelt oder um ein Führungskräftediktat im Nebel mit dem Verweigerungsbonus seitens der Mitarbeiter. Das strategische Firmenkonzept ist immer als Gemeinschaftsproduktion zu sehen, die die entscheidende Voraussetzung für zukünftige Firmenerfolge bringt. Die 5 wichtigsten Säulen im Firmenkonzept sind: erstens, unsere Firmenphilosophie. Zweitens, unsere vorteilhafte, kundenorientierte Produkt- und Dienstleistungspalette. Drittens, unsere vorteilhafte, kundenorientierte Service- und After-Sales-Service-Palette. Viertens, unsere Beschwerde- und Reklamationserfüllungsversprechen. Fünftens, unsere gelebte Teameinsatzbereitschaft ist das Band, das alles verbindet. Achtung! Die besten Firmenkonzept-Joker bringen nichts, wenn man zu den Beschließungsweltmeister ohne Tunplan gehört. Jeder beschlossene Wettbewerbsjoker braucht einen oder mehrere Erfüllungsverantwortliche. Weitere wichtige Faktoren in der Erfolgssäule Firma sind Firmenziele und Planung, Gewinn und Wachstum, Firmenphilosophie und Firmenerfolgsstory, Konkurrenz, Marktchancen, Teammarktwissen, Regio-Globalstrategie, Tempo- und Erfüllungsstrategie, Marktveränderungs- und Zukunftsfit-Strategie, Marke und Image, Kooperationspartner und Netzwerke, Visionen, Oase-Botschafter-Strategie.
Dritte Erfolgssäule: der Kunde.
Der Kunde ist die Lebensquelle einer jeden Firma. Nur wenn Kunden den Profit, den Mehrwert der Produkte und Dienstleistungen erkennen, können sie zu den Angeboten auch Ja sagen. Viele Verkäufer vergessen in Kundengesprächen, dass sie den Kunden die emotionalen und somit am stärksten ziehenden Profitbotschaften mitliefern. Der emotionale Profit muss sichtbar gemacht werden, wenn Verkaufsteams im Finale erzielbare Abschlüsse machen wollen. Tipp: Die 4 folgenden Arten von Profitgruppen eignen sich vorzüglich dazu, den Kunden in Richtung Ja zu führen. Erstens, den Gewinn für den Kunden präsentieren. Zweitens, den Stolz des Kunden einsetzen. Drittens, das Vergnügen forcieren. Viertens, die Bequemlichkeit und die Sicherheit aufzeigen. Produkte und Dienstleistungen sind oft leicht vergleichbar. Ecken und Kanten bekommen sie durch das Team und durch die Profitgruppen. Für ertragreiche Kundenbeziehungen ist das Service- und After-Sales-Service-Leistungspaket sehr wichtig. Oft werden dem Kunden hier im Vorfeld Leistungen schmackhaft gemacht, die dann so nicht eingehalten werden können. Die Folge ist nicht einen zufriedenen Kunden, den man langfristig bindet, sondern ein gelebtes Kundenabwehrprogramm. Überlege im Vorfeld, welche Serviceleistungen du dem Kunden anbietest und ob dein Team in der Lage und innerlich bereit ist, diese zu erfüllen. Weitere wichtige Faktoren in der Erfolgssäule Kunde, wo die Unternehmen die größten Mankos aufweisen, sind Zielgruppe, Neukunden, Stammkunde, Verkäuferteam, Erfüllungsteam, Kunden-Mehrwert-Nutzen-Magneten, Empfehlungsturbo, Aha-Effekt, Kundenberatung, Kundenkommunikation, Beschwerden und Reklamationen, Kundenwohlfühlzutaten.
Ein Zahnradsystem bleibt blitzartig stehen, wenn das kleinste Zahnrad aus welchen Gründen auch immer stehen bleibt. Es ist oft, insbesondere Mitarbeitern, gar nicht bewusst, welche wichtige Rolle sie im Erfolgszahnrad der Firma spielen.
Günter Pannhölzel. Er ist mehrfacher Bestsellerautor und Top-Wirtschaftstrainer. Laut seinen Kunden zählt er seit über 15 Jahren zu den besten Motivations-, Verkaufs- und Management-Trainern unserer Zeit. Er hat sich in mehr als 1400 Seminaren, Workshops, Firmentrainings den exzellenten Ruf als ausgeprägter Praktiker mit sofort umsetzbaren Strategien und enormem, am Puls der Zeit orientierten Know-how erarbeitet. Bereits über 43.000 Teilnehmerinnen profitieren davon. Seit 2010 zählt er zu den Top 100 Speakern im deutschsprachigen Raum.
Der Reichtum Babylons. 7 Methoden, um eine leere Geldbörse zu füllen.
Erstens, fang an, deine Geldbörse zu füllen. Zweitens, kontrolliere die Ausgaben. Drittens, sorge dafür, dass sich dein Gold vermehrt. Viertens, bewahre deine Schätze vor Verlust. Fünftens, mach dein Heim zu einer einträglichen Investition. Sechstens, sichere dir ein Einkommen für die Zukunft. Siebtens, verbessere deine Verdienstmöglichkeiten. Ein wunderbares Buch zum Thema Reichtum ist der Titel »Der reichste Mann von Babylon – Erfolgsgeheimnisse der Antike« von George S. Clason. Darin taucht der Leser ein in eine frühere Welt. In Babylon, der reichsten Stadt der Welt, lebt der Wagenbauer Banzir. Er ist entmutigt, weil er hart und viel arbeitet und doch spürt, dass er es auf diese Weise niemals zu Reichtum bringen wird. Gemeinsam fragen sie ihren früheren Freund Arkad, der es zu einem großen Vermögen gebracht hat, ob er sie die Prinzipien des Reichtums lehren kann. Arkad übernimmt diese Aufgabe gerne und erzählt, wie er angefangen hat, sein Vermögen aufzubauen. Da er selbst aus ärmlichen Verhältnissen kam, nahm er eine Stelle als Schreiber in der Schreibhalle an und war viele Stunden des Tages über die Tontafeln gebeugt. Er schuftete Monat für Monat. Eines Tages gab ihm ein reicher Geldverleiher einen Auftrag. Nach anfänglichem Misserfolg arbeitete Arkad eine ganze Nacht durch, um im Gegenzug von dem Geldverleiher etwas über Reichtum zu lernen. Seine Lektionen fasst er zusammen. Lerne, mit weniger auszukommen, als du verdienst. So kannst du anfangen, etwas zurückzulegen. Sorge dafür, dass es mindestens ein Zehntel deiner Einnahmen sind. Suche dir dann den Rat von Leuten, die sich mit einer Sache gut auskennen, und lass dein Gold für dich arbeiten, damit es Kinder bekommt und sich vermehrt. Natürlich hat Arkad die Ersparnisse des ersten Jahres jemandem anvertraut, der es professionell vernichtet hat. Doch im nächsten Jahr ging es besser und so wuchs Arkads Vermögen. Da er gezeigt hatte, dass er sparen konnte, bekam er die Chance, Geschäftspartner von jenem reichen Geldverleiher zu werden. Er ging darauf ein und konnte den Wert der Ländereien seines Geschäftspartners beträchtlich erhöhen, sodass er in dessen Gunst aufstieg und später ein gewaltiges Vermögen erbte. Reichtum vermehrt sich auf wundersame Weise. Kein Mensch kann seine Grenzen voraussagen. Fange also an zu sparen und lege etwas beiseite. Bald wirst du feststellen, welch gutes Gefühl es ist, einen Schatz zu besitzen, auf den du allein Anspruch hast. Je mehr er wächst, umso mehr regt er dich an. Neue Lebensfreude wird dich überfluten. Du wirst dich noch mehr anstrengen, um mehr zu verdienen. Mach dann das Geld zu deinem Sklaven. Sorge dafür, dass seine Kinder und dessen Kinder für dich arbeiten. Arkad rät seinen Freunden weiter. Genießt das Leben, solange ihr auf Erden weilt. Übertreibt es nicht, versucht aber auch nicht, zu viel zu sparen. Wenn ihr mühelos ein Zehntel eurer Einkünfte sparen könnt, begnügt euch damit. Lebt im Übrigen eurem Einkommen entsprechend. Seid nicht knauserig oder ängstlich, Geld auszugeben. Das Leben ist schön und voll lohnender, erfreulicher Dinge. Bei einer anderen Gelegenheit kamen einige Arme und fragten Arkad, wie kann man etwas sparen, wenn doch das, was man hat, gerade ausreicht, um die Ausgaben zu decken? Arkad antwortete, wer von euch hatte gestern eine leere Geldbörse? Alle meldeten sich und so sprach er weiter, wie kann das sein, da ihr weder das Gleiche verdient, noch gleich große Familien versorgen müsst? Alle waren still. Dann fuhr er fort, nun will ich euch ein Geheimnis verraten. Das, was wir als notwendige Ausgaben bezeichnen, wird immer entsprechend unserem Einkommen wachsen, sofern wir uns nichts anderes vornehmen. Verwechselt nicht notwendige Ausgaben mit Wünschen.
Die 5 Gesetze des Goldes.
Erstens, Das Gold fließt mühelos jedem Mann in reicher Fülle zu, der nicht weniger als ein Zehntel seines Einkommens zur Seite legt, um sich für die Zukunft, für sich und seine Familie ein Vermögen zu schaffen. Zweitens, Gold arbeitet sorgfältig und zufriedenstellend für den klugen Besitzer, der für es eine gewinnbringende Arbeit findet. Das Gold wird sich dann vermehren wie eine Herde auf der Weide. Drittens, Gold ist auf die Fürsorge des vorsichtigen Besitzers angewiesen, der es unter der Anleitung kluger, erfahrener Männer investiert. Viertens, Gold zerrinnt jenem Mann zwischen den Fingern, der es in Geschäfte oder Vorhaben investiert, die ihm nicht vertraut sind oder die erfahrene Männer missbilligen. Fünftens, Gold ist für denjenigen verloren, der es in unrealistische Vorhaben steckt oder auf die verlockenden Empfehlungen von Betrügern und Spekulanten hereinfällt oder es aufgrund seiner eigenen Unerfahrenheit und seiner romantischen Wünsche investiert.
Geld gehorcht noch heute den gleichen Gesetzen wie vor 6000 Jahren, als sich wohlhabende Männer in den Straßen von Babylon drängten. George S. Clason. Eine Kathedrale aus Glas.
Als Robert H. Schuller den Auftrag erhielt, eine Kirche im Süden Kaliforniens zu gründen, beliefen sich seine Aktiva auf drei Posten: ihn selbst, seine Frau, die Orgel spielen konnte, und $500 in bar. Er dachte darüber nach, wie er seinen Besitz kreativ vermehren könnte, um sich den Traum von einer eigenen Kirche für seine zukünftige Gemeinde zu verwirklichen. Zunächst ging es für ihn einfach darum, einen Platz zu finden, an dem die Gottesdienste stattfinden konnten. Es schien keine Möglichkeit zu geben. Doch dann kam ihm beim Durchblättern der Kinoanzeigen die brillante Idee, seine Gottesdienste in einem Autokino abzuhalten. Der Geschäftsführer des Kinos gestattete es und so konnte das Vorhaben gestartet werden. Schuller errichtete ein Kreuz auf dem Dach eines Imbisses und baute sein Rednerpult auf. Seine Frau spielte an einer kleinen Orgel, die sie jeden Sonntag selbst mitbrachten. Zum ersten Gottesdienst erschienen 100 Personen in ihren Autos. Obwohl ihn viele Leute verspotteten, gefiel ihm der Gedanke, Gottesdienste unter freiem Himmel zu halten. Schullers unorthodoxer Predigtstil ließ die Gemeinde schnell wachsen und so wurde es 6 Jahre später Zeit für ein richtiges Kirchengebäude. Sein Traum war eine Kathedrale aus Glas, die auch Erdbeben trotzen könnte. Nach einiger Suche fand er einen Architekten, der die Kathedrale bauen konnte. Aber ihm fehlten natürlich die finanziellen Mittel. Doch mit kreativen Einfällen gelang es ihm, innerhalb kürzester Zeit viele Millionen aufzutreiben, um die Kathedrale zu bauen. Heute verbindet die atemberaubende Konstruktion der Crystal Cathedral den Stil moderner Architektur mit der Erhabenheit und Pracht mittelalterlicher Kathedralen. Die Kathedrale aus Glas wurde am 18.09.1980 eingeweiht. Sie hat eine Spanne von 126 Meter in der Länge, 63 Meter in der Breite und ist 39 Meter hoch. Mehr als 2700 Personen finden in der Kirche ihren Platz, sowie über 1000 Sänger und Musiker auf der Altarempore. Der Altar wurde aus Marmor gestaltet. Zusätzlich gibt es 2 27,5 Meter hohe Türme hinter der Kanzel. Diese lassen sich elektronisch öffnen, um Sonnenschein und eine warme Brise hereinzulassen. Im Inneren befindet sich außerdem die drittgrößte Kirchenorgel der Welt. Zum 10. Jahrestag der Kathedrale kam noch der 72 Meter hohe Glockenturm dazu. Er besteht aus auf Hochglanz polierten, spiegelnden Edelstahlprismen, die die Lichtstrahlen aus allen Richtungen reflektieren.
Erfolg und Versagen.
Aus dem umfangreichen Werk von Robert Schuller möchte ich seine Definitionen für Erfolg und Versagen herausgreifen. Wahrer Erfolg setzt voraus, dass man seine Chancen und Möglichkeiten erkennt, nutzt, weiterentwickelt und sein Bestes gibt, um seinen Weg bis zum Ziel zu verfolgen. Kaum hat man ein Ziel erreicht, tut sich ein neues auf. Erfolg ist ein Prozess, der keine Grenzen kennt. Sobald man ein Problem gelöst hat, kommt ein neues. Wahrer Erfolg wird nicht zuletzt daran gemessen, ob man diesen Prozess der persönlichen Entwicklung mit Liebenswürdigkeit, Lebensart, Höflichkeit und einer positiven Lebenseinstellung bewältigt. Erfolg ist erstrebenswert, wenn man sich selbst achtet und sagen kann, dass man das Leben, seine Möglichkeiten und die Freiheit nach bestem Vermögen genutzt hat. Auch das ist Erfolg. Gutes zu tun, wenn man kann, wo man kann und solange man kann. Niemand kann erahnen, welche weitreichenden Folgen eine gute Tat nach sich ziehen kann. Sie kann sein wie ein Saatkorn, das auf fruchtbaren Boden fällt. Wenn die Saat aufgeht, kann sie reiche Früchte tragen. Echtes Versagen liegt dann vor, wenn jemand als Mensch scheitert. Wenn jemand sich aus Feigheit scheut, ein Risiko einzugehen, um sich für eine gute und dringliche Sache einzusetzen. Wenn jemand aus Furcht vor zu hohen Ansprüchen vor den Aufgaben zurückschreckt, die ihm auferlegt wurden. Wenn jemand sich nicht für eine gute und gerechte Sache einsetzt, weil er Angst hat, sein berufliches Ansehen zu verlieren. Wenn jemand die Hoffnung aus seinem Leben verbannt und zulässt, dass Angst sein Handeln diktiert.
Der Meister des Möglichkeitsdenkens.
Robert Harold Schuller wurde am 16. September 1926 in Elton, Iowa, geboren. Der Sohn niederländischer Einwanderer wollte schon als Kind Pastor werden. 1950 beendete er sein Theologiestudium und heiratete Arvella D. Hahn, mit der er nach Chicago zog und dort Pastor der reformierten Kirche wurde. Er hatte Erfolg und die Gemeinde wuchs ständig an. Schließlich errichtete er die Crystal Cathedral. Die dort abgehaltenen Gottesdienste werden aufgenommen und in der ganzen Welt unter dem Titel Hour of Power ausgestrahlt. Dabei sehen wöchentlich mehr als 2,7 Millionen Menschen seine Sendung. Robert Schuller hat zahlreiche Bücher geschrieben, von denen einige zu Bestsellern wurden. Er hat den Begriff konstruktives Denken geprägt. In allen seinen Veröffentlichungen bringt er zahlreiche positive und ermutigende Beispielgeschichten.
Erfolg ist kein Ziel, sondern der Weg. Jeder einzelne Erfolg ist immer wieder aufs Neue die Herausforderung neuer Erfolge. Misserfolge sind kein Versagen, sondern der Beginn einer neuen Chance.
Ein Zitat von Robert H. Schuller. Sie hörten Jetzt erfolgreich, das Magazin für mehr Erfolg, Freude und Lebensglück von Stefan Landsiedel. Es sprachen
Clemens Nicol
und Mareike Tiede.